Der eine oder andere wird überrascht sein, dass ich heute Morgen hier stehe. Sascha Post, unser Pastor, ist leider erkrankt und wir wünschen auch an dieser Stelle gute Genesung. Ja, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, DGZRS, ist zuständig für den Such- und Rettungsdienst auf Nord- und Ostsee. Mehr als 1000 Seenotretter sind auf 60 Rettungseinheiten Jahr für Jahr rund 2000 Mal im Einsatz. Rund um die Uhr, bei jedem Wetter, finanziert ausschließlich durch freiwillige Zuwendungen. Seit der Gründung 1865 hat die DGZRS rund 86.000 Menschen aus Seenot gerettet oder aus Gefahr befreit. Schirmherr ist der Bundespräsident. Das hat so gesehen in doppelter Hinsicht einen aktuellen Bezug. Bei den Unwettern, die wir diese Woche erlebt haben, wird sicherlich eine hohe Alarmbereitschaft dort gewesen sein. Außerdem wurde unser Bundespräsident für eine weitere Amtszeit gewählt. Ja, wie komme ich darauf? Wir werden es gleich, denke ich, erfahren. Johannes der Täufer, Prophet am Übergang vom Alten zum Neuen Testament, war der letzte in einer langen Reihe von Propheten, die auf den erhofften und schon lange angekündigten Retter hingewiesen haben und der einzige, der ihn nun sehen, erleben und ankündigen, ja sogar taufen durfte. Johannes hatte selbst eine große Schar Anhänger und doch hat er sich ganz in den Dienst von Jesus gestellt. Er ließ es dabei an klaren Worten nicht fehlen. Siehe, das Lamm Gottes, ich bin es nicht wert, dass ich ihm die Schuhe binde. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Ich lese uns den heutigen Predigttext, den wir allerdings nicht im Johannesevangelium, sondern im ersten Brief von Petrus, Kapitel 1, Vers 8 bis 12 finden. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Dieser Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten, denn in ihren Voraussetzungen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit, und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für die eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, dem Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Soweit der Predigttext aus dem ersten Petrusbrief. Der erste Satz in diesem Text erinnert uns vielleicht an die Aussage, die Jesus gegenüber dem zunächst ungläubigen Thomas machte. In Johannes 20, Vers 29, Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Aber das zentrale Thema geht zunächst in eine etwas andere Richtung. Es geht um die eingangs erwähnte Rettung. Mit Rettung haben wir es in vielen Zusammenhängen in unserem Leben zu tun. Sie hört nicht bei der mit Sicherheit wichtigen Seenotrettung auf und auch nicht bei der Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer. Klimarettung, ganz aktuell Rettung und Bewahrung des in vielen Teilen der Welt nicht mehr vorhandenen Friedens, Rettung vor der Pandemie. Und ich könnte sicherlich noch viele weitere Beispiele anfügen. Das zentrale Thema dieses Abschnitts ist also Rettung oder auch das Heil. Allerdings geht es hier um die wirklich existenziellen Fragen des Lebens, um das Leben eines jeden Einzelnen, um dein Leben und das deines Nächsten. Die Propheten, also im Wesentlichen die Verfasser des Alten Testaments, deren zentrales Thema die für das Gottesvolk bestimmte Gnade war, haben das Kommen des Retters, sein Leiden, aber auch seine Herrlichkeit danach mit Hilfe des Heiligen Geistes vorhergesagt, durften diese aber nicht selbst in ihrem irdischen Leben erleben. Um das Ganze noch etwas ausführlicher zu beleuchten, möchte ich den Text mit euch unter drei zeitlichen Aspekten betrachten. Erstens, damals. Die Propheten des Alten Testaments warnten zum einen vor den Gefahren des eigenmächtigen Handelns, das wir ja seit dem Sündenfall Adam und Eva kennen. Nie wurde es so deutlich wie bei der Frucht vom verbotenen Baum. Sünde bedeutet Trennung von Gott. Eigenmächtiges Handeln der Verantwortlichen oder auch des ganzen Volkes wird nie zur Rettung führen. Und das ist ja sozusagen die Ursünde. Die Menschheit versucht, alles selbst zu regeln. Sie will keine fremde Hilfe annehmen, sich nicht auf Gott verlassen, weil sie ihn nicht sieht. Rettungsaktionen hat es viele gegeben. Das Volk Israel hat Gottes rettende Hand immer wieder spüren dürfen. Nicht nur beim Auszug aus Ägypten, sicher der spektakulärsten Rettungsaktion. Und dennoch blieben die Propheten des Alten Testaments auf der Suche nach dem Retter. Weil Gott es ihnen bereits offenbarte, wiesen sie auf Jesus hin. Und nun kommt da der Prophet Johannes und darf das alles in seiner Entstehung erleben. Die Propheten des Alten Testaments waren Forscher. Sie waren immer auf der Suche nach der Seligkeit, nach dem Heil, nach der Rettung aus dem Todesgeschehen, der Sünde. Nun tut sich hier schon die Frage nach dem Bewusstsein auf. Wer ist sich bewusst, dass er überhaupt rettungsbedürftig ist? War das damals und ist das heute eine Frage, die sich die Menschen überhaupt noch stellen, die wir uns stellen? Haben wir Rettung nötig oder ist soweit alles okay und unser Tun und Handeln hat eh keine Konsequenzen? Es reicht, wenn wir uns an die irdischen Gesetze unseres Landes halten oder zumindest, wenn wir uns nicht erwischen lassen. Dass dies nicht reicht, sehen wir in den vielen Geschehnissen dieser Tage. Kriege und Kriegsdrohungen, Umweltkatastrophen, die durch uns Menschen verursacht werden und nicht zuletzt auch die Corona-Krise. Was wir Menschen und unsere Regierenden zur Lösung beitragen, ist ohne Gottes Hilfe nichts. Zur Rettung der Welt wird niemand beitragen, der nicht nach dem Willen Gottes fragt. Das hatten schon die Propheten des Alten Testaments erkannt. Deshalb ist es wichtig zu sehen, dass man das Alte Testament nicht einfach ausblenden kann. Hier fängt die Heilsgeschichte an. Das wurde schon auch den beiden Jüngern bewusst, als sie traurig und voller Enttäuschung auf dem Weg nach Emmaus Jesus begegneten, der ihnen diese Zusammenhänge erklärte. Er öffnete ihnen die Augen für das Heilsgeschehen, für die Rettungstat Gottes, die im Kommen Jesu in diese Welt geschieht. Die Propheten haben das schon gesehen, deshalb dürfen wir gerne auch immer wieder im Alten Testament auf Spurensuche gehen. Zweitens, jetzt. Die Empfänger des Briefes, den Petrus an eine Reihe von christlichen Gemeinden in der heutigen Türkei geschrieben hat, haben Jesus selbst ebenso wenig persönlich erlebt und kennengelernt wie wir selbst. Die eigentliche Rettung entsteht schon daraus, dass die Christen damals und wir heute glauben, dass er in diese Welt gekommen ist und für unsere Fehltritte, Missetaten, Sünden ans Kreuz gegangen und wieder auferstanden ist. Obwohl wir das nicht persönlich miterlebt haben, darf diese frohe Botschaft und Nachricht in unseren Herzen ankommen. Was für ein riesengroßes Geschenk. Als Konsequenz daraus, Jesus lieb zu haben und ihm dankbar zu sein, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Zumal, wenn wir persönliche Erfahrungen mit Gott in unserem Leben gemacht haben, dürfen, ja sollen wir diese unbedingt teilen und weitergeben an andere Menschen. Sicher hilft uns dabei die gemeinsame Feier des Abendmahls und überhaupt die Gemeinschaft mit anderen Christen. Jesus lädt dich ein, an ihn zu glauben. Der biblische Begriff des Glaubens muss hier vielleicht kurz noch etwas näher betrachtet werden. Beim biblischen Glauben geht es um Begegnung und Beziehung. An Jesus glauben heißt, ich vertraue mich Jesus an. Ich lebe in einer täglichen Lebens- und Liebesbeziehung mit ihm. An Jesus glauben heißt, Herr Jesus, danke, dass du es mit mir zu tun haben willst. Danke, dass du mein Retter bist, dass du mich liebst und dich für mich hingegeben hast. Aus dieser Beziehung und der Gewissheit, gerettet zu sein, entsteht dann eine teilweise sicher auch unaussprechliche, ja unfassbare Freude über Jesus und auf Jesus. Drittens, in Zukunft. Wir leben im Moment noch im Glauben, nicht im Schauen. Wenn ein Christ heimgegangen ist, sagen wir zu Recht, dass er nun schauen darf, was er geglaubt hat. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, heißt es: Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute, und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir: Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein, dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Hier ist also von einem Ziel die Rede, dem Ziel unseres Glaubens. Das Ziel ist es, bei unserem Retter zu sein, dem auferstandenen Jesus Christus. Nun ist noch einmal die Frage zu stellen, ob dies alles für die Menschen noch relevant ist. Sind die Fragen nach dem Sinn und dem Ziel des Lebens bei den Menschen überhaupt vorhanden? Wenn ja, wo finden oder fanden sie ihre Antworten? Ich denke, dass viele Menschen noch auf der Suche sind. Und dabei gibt es eine Vielzahl von Angeboten, die vorgaukeln, den richtigen Weg zu zeigen. Ich fand in einem Kalenderblatt einen Text von Burkhard Theiss. Himmlische Retter, wie oft wurden sie versprochen und angehimmelt. Irdische Stars mit ihren Fans und Herrscher mit ihren Wählern und Untertanen. Wie schnell waren sie vergessen und unter der Erde. Irgendwann stecken sie mit ihrem Rettungsgetöne fest wie ein Rettungswagen mit Martinshorn im Stau. Gottes Rettung kommt anders daher. Sein Retter bleibt nicht stecken in politischen Strukturen. Er bleibt nicht stecken im Stau menschlicher Reformen und Reförmchen. Er kommt bis zu mir durch, und es muss wohl Liebe sein, die das schafft. Dann hört der Lahme sein Wort und springt auf. Der Blinde hört sein Wort und sieht. Der Reiche hört sein Wort und teilt. Das ist die Rettung, die nur er bringt. Er kann es nicht oft genug hören, um wieder mutig zu glauben. Schlussfolgerungen. Was kann das bisher Gesagte konkrete Auswirkungen in unserem Alltag haben? Wenn wir selbst diese Freude über unsere Rettung erfahren, wenn wir sie erfahren haben, dann sollte es so sein, dass wir dies auch anderen weitergeben wollen, um auch ihnen zur Rettung zu verhelfen. Mir fallen da immer wieder Beispiele ein, die uns das veranschaulichen. Man muss zu den Ertrinkenden hingehen. Man muss aktiv handeln, um Menschen helfen zu können. Wenn man die Hände in den Schoß legt, passiert nichts. Wir sollten und dürfen nicht warten, bis jemand zu uns kommt. Dazu gehört es, dass wir uns in der Gesellschaft engagieren, dass wir mit den Menschen leben und nicht abgesondert und dass wir dabei im richtigen Moment die richtigen Worte für ein Bekenntnis zu unserem Glauben finden, wo wir auf Jesus hinweisen können. Ein Zitat, das sicherlich viele kennen. Die Christen müssten mir erlöster aussehen, bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. So hat der Philosoph Friedrich Nietzsche über die Christen geurteilt. Oft frage ich mich, wie könnten heute kritische Menschen von dem Erlöser überzeugt werden, zu dem ich mich als Christ bekenne. Ich glaube allerdings nicht, dass ich erlöster aussehen oder schmissigere Lieder singen müsste, damit andere Menschen mir mein Christsein abnehmen. Man kann nach außen freundlich lächeln und den Strahlemann abgeben und tief im Inneren dennoch ein unglücklicher oder unzufriedener Mensch sein. Nein, ich möchte mir keine fromme Maske aufsetzen oder mich stets gut gelaunt präsentieren müssen, damit Menschen an meinem Glauben interessiert sind. Das entscheidende Erkennungszeichen der Christen ist die Liebe, ihre Herzlichkeit und Freundlichkeit, mit der sie einander begegnen, und das sensible Gespür für die Sorgen und Lasten, die andere in ihrer Mitte zu tragen haben. So hat es Jesus selbst seinen Jüngern eingeschärft. Im Johannesevangelium sagt er: Daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch untereinander liebt. Eins möge hängen bleiben. Jesus ist als Retter in diese Welt gekommen, für dich und für mich. Er hat den Kampf um unsere Rettung gewonnen und bietet sich als die entscheidende Chance deines Lebens an. Amen.